muss ich erst mal rumgucken. Also erstens herzlichen Dank für die Einladung, zweitens herzlichen Dank für die herzliche Begrüßung. Jetzt nicht bloß durch den Max, sondern da vorne schon am Eingang beim Händeschütteln. Einige habe ich erkannt, sogar mit Namen. Das ist für mich dann immer ein Erfolgserlebnis. Wenn man also nach 20 und 25 Jahren noch die Namen herbringt, das ist also bei mir nicht immer der Fall. Nicht mehr der Fall. Na, also meine Schwester sagte, ich hätte schon früher die Namen nicht gewusst. Also wahrscheinlich hat es bei mir schon in jungen Jahren angefangen. Ja, das ist schön. Wir freuen uns sehr, dass es endlich jetzt soweit ist und wir hier sein können und ihr ein solches Gehäuse gefunden habt. Das ist großartig. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht der Gefahr erliege, in Erinnerungen zu machen, dies und jenes hervorzugreifen und sagen, na, wisst ihr noch damals und so. Und da werde ich dann sehr bald rum. Sondern ich will mich an mein Thema halten. Aber nehmt das wirklich ab, dass wir gerne gekommen sind und ich ein Signal vom letzten Jahr, das will ich jetzt nicht groß erzählen, im Einzelfall habe ich schon da und dort gesagt, das mir der liebe Gott gegeben hat, das war sowas wie eine Vitaminspritze, ich zum Anlass genommen habe, Dienstanfragen, also Verkündigungsdienstanfragen, so wie bisher, jetzt nicht mit einem Nein, sondern mit einem Ja zu beantworten. Wir haben nämlich eh schon über das Ja und Nein uns unterhalten. Da bin ich so ein bisschen Spezialfall. Und so eben auch die Antwort mit Ja hier für dieses Wochenende. Das Thema, ob uns das bereits schon aufgefallen ist bei der einleitenden Lesung, dass wir mit dieser Thematik ein viel verzweigtes und vielschichtiges Gebiet, Terrain, betreten. Man könnte nämlich jetzt auf die Frage, wenn etwas gut ist, reicht das? Fragezeichen, eine sehr schnelle Antwort geben und sagen, natürlich reicht das nicht, denn sehr gut ist besser als gut. Das weiß jeder, der ein Zeugnis bekommt. In den Tagen war ja sowas wieder. Ist ja klar. Aber so schnell kann man das nicht abmachen. Einfach sagen, sehr gut ist besser als gut. Sondern dieses vielschichtige Problemfeld bei der Frage nach dem Guten, ich hätte fast gesagt, dieses Problemfeld, das gespickt ist voller Tretminen, das werden wir bald merken, hat es in sich, dass man sich nicht bloß oberflächlich darüber Gedanken macht, sondern wirklich mal sich hineinkniet und fragt, ja, worum geht es denn bei der Frage nach dem Guten? Es fällt doch auf, dass Jesus diesen jungen Mann, übrigens vermuten manche, das könnte eventuell der Apostel Paulus, der spätere Apostel Paulus gewesen sein, dieser junge Mann. Aber das ist natürlich nur Vermutung. Dass Jesus diesen jungen Mann mit dieser Anrede, guter Meister, mit einer ganz eigenartigen Antwort, ich will ja nicht sagen abspeist, das tut Jesus nie, hat er nie getan, sondern mit einer eigenartigen Antwort reagiert und den jungen Mann an den Punkt bringt, wo es letztlich um die Entscheidung geht, auf die es ankommt. Das hat der Jesus meisterhaft verstanden. Manchmal dachte ich, so müsste man antworten können, in bestimmten Situationen. Der junge Mann war wirklich mit seiner Frage und der Antwort, die Jesus zunächst gegeben hat, schockiert. Zwar konnte er vollmundig sagen, klar, das ist bei mir okay. Aber dann hat ihn Jesus an einer Stelle gepackt, die er gar nicht vermutet hat, nämlich am Zentralen. Ich will jetzt im Einzelnen auf diese Geschichte nicht eingehen, sondern die Frage insgesamt versuchen eben zu behandeln. Und da mache ich jetzt einen etwas längeren Anlauf. Ich bin auf diese Thematik gekommen durch den Sprachgebrauch, den wir fast tagtäglich unter uns haben, wenn wir uns unterhalten über das Wetter. Ich habe auch die Antwort, ja, mit den Nachbarn und so, klar, schon gesprochen. Wieso sagen wir denn, wenn es regnet oder schneit, das Wetter ist schlecht? Wisst ihr, es kann sein, dass das ganz gut ist, wenn es regnet. Das haben wir ja in dem trockenen Sommer doch erlebt. Da hätte es dringend regnen sollen. Also war das gar nicht gut, dass die Sonne so lange gescheint hat. Aber wir beurteilen also tagtäglich, auch in vielen anderen kleineren Dingen, gar nicht so gewichtigen Dingen, ständig mit gut, schlecht, ja, nein, gut, böse oder das taugt nicht. Wir sind da also am ständigen Beurteilen. Treffen wir es immer richtig? Wenn etwas gut ist und wir das als gut beurteilen, treffen wir das dann immer richtig? Ich habe da einen Werbespruch gesammelt. Der lautet so, das ist ein Werbespruch für ein Hörgerät. Und dieser Spruch lautet so, denn gut ist uns nicht gut genug. Ein neues Hörgerät mit künstlicher Intelligenz. Denn gut ist uns nicht gut genug. Also, wenn etwas gut ist, reicht das, für die reicht es nicht. Oder ich kann den Satz zitieren, der übrigens schon lange herumgeistert. Ich habe mitgeteilt bekommen, bereits Voltaire, der französische Philosoph, habe gesagt, dass dieser Satz, muss ich lesen, italienischen Ursprungs sei. Und welcher Satz ist das? Der lautet, das Bessere ist der Feind des Guten. Kennen wir. Im Übrigen kann man den Satz auch herumdrehen. Das Gute ist der Feind des Besseren, je nach Blickrichtung. Wenn ich beim Guten stehen und darin stecken bleibe, komme ich nicht zum Besseren. Also so rum und andersrum. Stimmt es? Das Bessere ist der Feind des Guten oder das Gute ist der Feind des Besseren. Merken wir, was für ein Spielfeld wir da betreten? Und dann erleben wir, ich bin immer noch im Vorlauf, und dann erleben wir, dass vor allem in der Zeit des Faschings, wie sagt man hier? Faschings. Im Schwäbischen Fasnet und woanders Karneval, und der hat ja, dieses Treiben hat ja viele Namen bekommen. Da erleben wir, dass manche zwielichtige Veranstaltung plötzlich getarnt wird mit dem Spruch für einen guten Zweck. Irgendwie muss dann der gute Zweck herhalten, damit ja, das, was eben unter diesem guten Deckmantel sozusagen geschieht und was nicht hundertprozentig richtig ist oder was offensichtlich böse ist, weil ja angeblich im Fasching überhaupt nichts mehr gilt, kein Maßstab gilt und das Sündigen an der Tagesordnung ist. Also, aber für einen guten Zweck kann man das ja machen. Das heißt, das schlechte Gewissen wird dann weithin mit einem guten Zweck besänftigt. Oder vor allem in der Vorweihnachtszeit ist das ja, unsere Zeitung, unser Blatt zu Hause da, wo wir sind, hat auch so eine Aktion, Adventskalender der guten Werke, da wird also aufgerufen, hier auch, ja, da wird also für gute Werke aufgerufen, es wird dann gebracht und da kann man spenden und stiften und eben gute Werke tun und man kommt dann ins Schaufenster und, ja, gut, gute Werke. Und der Mensch ist ansprechbar auf die guten Werke. Siehe Tsunami-Katastrophe. Ja, was ist da an Spendengeldern zusammengekommen? Da heften wir uns ja, also jetzt die Bundesrepublik, ja bereits Orden an die Brust. Da kann ja nun niemand herkommen und sagen, die Sache mit den guten Werken, ja, das ist so ganz, ist das auch wieder nicht richtig, also dass man da jetzt so als Kritikaster da auftritt und sagt, bitte, das taugt alles nichts. Dürfen wir nicht. Noch ein anderer Hinlauf als Vorlauf, Hinweis. In einer Rezension, also Buchbesprechung, habe ich gelesen, da geht es um Frauen in dem Buch, die die Welt zum Guten hin verändert haben. Da wird dann Maria, die Mutter Jesu, erwähnt, Rigoberta Menchú, der Friedensnobelpreisträgerin aus Guatemala, was macht die Frauen dieses Buches aus, Standhaftigkeit immer, Auflehnung statt Anpassung, Überspringen von Grenzen, Offenheit für menschliche Not, kurz und gut, sie haben einen Beitrag geleistet zur Verbesserung der Verhältnisse. die Welt zum Guten hin verändern. Reicht das? Jetzt erschrecken wir. Wenn wir nämlich beim kritischen Prüfen einer Sache oder eines Sachverhaltes, auch beim kritischen Prüfen bestimmter Bewegungen, das geht hinein bis in den geistlichen Bereich, wenn wir da mit, jetzt sage ich, Kritik kommen, sagen, irgendwie das stimmt nicht oder da kann ich nicht Ja sagen, ich rede da jetzt noch ganz allgemein, aber es wird schon ein bisschen konkreter. Da kann man dann als Retourkutsche sehr oft gesagt bekommen, aber da ist ja was Gutes dran. Das heißt, man wird eine Bewegung oder einen Sachverhalt sehr schnell mit dem Guten auch schmücken und alles, was da an Kritik oder an Einwänden kommt, abtun und sagen, aber wenn doch was Gutes dran ist, da kann man doch nicht so daherkommen. Jetzt erschrecken wir vielleicht noch mehr. Ich habe in dem Buch von Dave Hunt, das den Titel trägt, Die Frau und das Tier. Ob man da nun mit einem einverstanden sein kann, das sei dahingestellt. Aber was in dem Buch steht, meine ich. Aber auf jeden Fall hat er hier aus seiner Sicht und nach seiner Beurteilung auch von der Bibel her die katholische Kirche ins Visier genommen. Und da hat er etwas zitiert, was jetzt für unser Thema passend ist. Da schreibt er, dass das Zweite Vatikanische Konzil anerkannte, dass es in allen verschiedenen religiösen Überlieferungen, da geht es im Hintergrund um die Ökumene der Religionen, also, dass es in allen verschiedenen religiösen Überlieferungen etwas Wahres und Gutes gibt, die Saat des Wortes. Das hat Christi Jünger ermutigt, die Reichtümer zu entdecken, die ein großzügiger Gott an die Völker ausgeteilt hat. Und wisst ihr, wer das gesagt hat? Der Papst. Dass es in allen verschiedenen religiösen Überlieferungen etwas Wahres und Gutes gibt. Jetzt müssen wir schon fragen, wenn etwas gut ist, ist es dann auch wahr? Entspricht es der Wahrheit? Wenn etwas gut ist, ist es dann auch echt? Oder lasse ich mich einfach mit der Tünche des Guten abspeisen und muss dann denken, na ja, das kann man halt dann laufen lassen. Jetzt sind wir beim Erschrecken, wenn wir jetzt diese Thematik angehen. Und hoffentlich bei dem ernsthaften Fragen nach der Frage des Guten. An dieser Stelle möchte ich jetzt noch einmal den Text erwähnen, und zwar so, wie ihn der Markus hat, also die Geschichte von dem reichen Jüngling, wie sie heißt. Da heißt es in Markus 10, von Vers 17 an. Da kommt nämlich bei dem Hinweis auf Gut oder das Gute so eine kleine Akzentveränderung. Da heißt es, und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Matthäus berichtet es ja so, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Hier legt der Berichterstatter Markus ja das Gute bereits in die Anrede hinein und sagt, guter Meister, so wird Jesus angesprochen. Aber Jesus sprach zu ihm, jetzt kommt wieder diese eigenartige Reaktion, was nennst du mich gut? Ja, also Jesus hätte doch ganz bestimmt das Recht gehabt, sich so anreden zu lassen. Aber das ist jetzt die großartige Seelsorge, die Jesus macht. Er will den jungen Mann von diesem vordergründigen und vielleicht auch etwas Selbstgefälligen wegbringen und packt ihn ja, das habe ich ja schon gesagt, packt ihn ja nachher an der entscheidenden Stelle. Und deshalb diese Reaktion. Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. es kommt wieder, du kennst die Gebote, und er sagt dann, also da läuft es dann wieder gleich ab. Wie antwortet Jesus auf das Anliegen dieses jungen Mannes? Ich fasse es zusammen. Erstens bringt Jesus den Hinweis auf den einen, nämlich, es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Du fragst mich nach dem Gutes tun, junger Mann. Tue das Gute. Und was ist das? Ich mache eine Klammer. Also, verzettle dich nicht jetzt da groß im Gutes tun, das und das, du schenkst dem Bettler XY was oder schmeißt da deinen Groschen rein oder was, dies und jenes und gute Werke und das alles. Verzettle dich nicht in dem, das ist jetzt meine Auslegung, sondern tue das Gute. Und was ist das? Folge mir nach. Also Jesus. Jetzt stelle ich 4 Fragen. Und da möchte ich so das Thema aufrollen. Erstens, was ist gut? Wer ist gut? Wie erkennen wir, was gut ist? Wie handeln wir gut? Also um die 4 Fragen geht es. Wenn ihr mitschreiben wollt, das könnt ihr jetzt festhaken. Also, erste Frage, was ist gut? Können wir das überhaupt wissen? Wisst ihr, da werde ich jetzt gleich in eine Mine legen. Können wir das überhaupt wissen? Was ist gut? Und ich rolle das jetzt auf vom Anfang her, diese Fragestellung, was ist gut? Wir sollten als Bibelleser und Bibelkenner uns daran erinnern lassen, dass es ja ein satanischer Trick war, also die Schlange, die am Anfang das erste Menschenpaar verführt hat, dass der Teufel seine Verführungstaktik eingeführt hat, mit dem Versprechen, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Ist doch eigenartig. Ausgerechnet hat der Teufel dieses Spannungsfeld angeführt. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und seitdem sind die Menschen unter der Verführung Satans, alle Menschen ohne Jesus, würde ich jetzt mal sagen, alle Menschen ohne Jesus, seitdem sind wir Menschen, wenn ich sage wir hoffentlich nicht, aber also ohne Jesus meine ich jetzt, sind die Menschen ohne Jesus der Meinung, sie wüssten, was gut ist. Weil es der Teufel doch eingeführt hat. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Das war aber nichts anderes als Verführung. Und Adam und Eva sind darauf hereingefallen. Erich Sauer hat in seinem Buch Adel des Menschen dazu Folgendes gesagt. Auf dem Wege des Gehorsams hätten Adam und Eva und damit die gesamte Menschheit natürlich, die nachfolgte, erkennen sollen und können, was gut ist und böse wäre. Also an der Möglichkeit zum Bösen, es ging ja bis jetzt ein bisschen hoch, oder? Also wenn er es nicht ganz begreift, fragt er dann und schießt mich dann an und sagt, das muss ich uns nochmal erklären, andersrum. Ich probiere es dann. Ich hoffe, dass ich es begriffen habe. Also, Sie hätten auf dem Weg des Gehorsams erkennen können, was gut ist als Wirklichkeit. Die Tatsache des Guten erkennen, erfassen und, das sage ich auch mal so, sich einverleiben können durch den Gehorsam Gott gegenüber. Und das an der Möglichkeit zum Bösen. Deshalb hat ja Gott dem ersten Menschenpaar, das sage ich schon so, den Gehorsamstest verordnen müssen. Denn der Mensch sollte im freiwilligen Gehorsam seinem Schöpfer gegenüber beweisen, wir sagen Ja zu dir und nicht zum anderen. Ist ja anders gekommen. Aber dieser Gehorsamstest war nötig. Also, auf dem Weg des Gehorsams, was gut ist und was böse wäre, und jetzt dreht Erich Sauer das rum und sagt, nun aber, durch den Sündenfall ist eingetreten, dass der Mensch erkannte, was böse ist und gut wäre. Habt ihr das verstanden? Oder war das kompliziert? Ich sage es nochmal andersrum. Wir hätten die Wirklichkeit des Guten erfahren sollen an der Möglichkeit zum Bösen. Wenn ein Mensch eine Entscheidung treffen soll, braucht er immer zwei Möglichkeiten. Eine Entscheidungssituation ist immer da, dass er richtig oder hot, links oder rechts, ja oder nein sagen kann. Das ist Entscheidungssituation. Und das macht uns Menschen zum Menschsein. Da hat der Mensch, dass er sich entscheiden kann, ich möchte sagen, seine Würde. Das ist eine Würdestellung. Das hat der Schöpfer so gewollt und eingerichtet. Er will uns ja nicht als Marionetten. Der Teufel macht uns zu Marionetten. Also wir hätten die Wirklichkeit des Guten erfahren sollen an der Möglichkeit zum Bösen. Nun, durch die falsche Entscheidung, haben wir die Wirklichkeit des Bösen erfahren und erfahren die Wirklichkeit des Bösen bis heute tagtäglich, schlagt die Zeitung auf, guckt in den Fernseher rein und hört das Radio und nehmt die Informationen wahr. Tagtäglich erfahren wir die Wirklichkeit des Bösen, dass man es bald nicht mehr aushält. Jetzt haben wir die Wirklichkeit des Bösen erfahren und geblieben ist, soll ich sagen, die Sehnsucht nach dem Guten. Das satanische Angebot damals der Bewusstseinserweiterung, mitnichten werdet ihr des Todes sterben, sondern ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Das Angebot der Bewusstseinserweiterung war das. Es wird euch ein großer Horizont aufgehen. Dieses Angebot der Bewusstseinserweiterung endete mit einem jähen Absturz, und zwar in die Maßlosigkeit, aber das jetzt ganz wörtlich nehmen, nämlich wir haben das Maß zum Guten und für das Gute verloren. Wie sagt man denn das anders? Wir haben Gott verloren. Das Maß für das Gute nicht mehr zu haben heißt, wir können ohne Gott gar nicht Gutes tun. Das ist schon radikal. Aber so radikal ist die Bibel. Wir haben als Menschheit das Urmaß nicht mehr. Und das Ergebnis ist, dass wir ohne Gott nicht wissen, was gut ist. Unsere Beurteilungen, ich habe das Wetter erwähnt, gutes Wetter, schlechtes Wetter, unsere Beurteilungen sind immer relativ. Das heißt, auf uns bezogen. Ich war, wenn dann der Urlauber ja eben seinen Urlaub gebucht hat und sein Geld dafür bezahlt hat, dann ist für ihn natürlich das Wetter immer nur dann gut, wenn die Sonne scheint in seinem Urlaub. Das will er haben. Und für den Landwirt, der 2 Kilometer weiter weg wohnt, ist das Wetter dann schlecht. Warum? Weil es dringend regnen sollte. Das heißt, unsere Beurteilungen gut, schlecht, gut oder böse sind relativ. Das heißt, auf uns bezogen. So, wir haben die Frage jetzt gestellt, was ist gut? Und da können wir überhaupt wissen, was gut ist. Das Ergebnis heißt, was gut ist, wissen wir ohne Gott nicht. Jetzt gibt es natürlich in unserem alltäglichen Bereich auch das Gute, soll ich sagen, im natürlichen Sinn. Da betreten wir jetzt unseren Alltag. Da sagen wir, gut ist, was möglichst ohne Fehler ist. Nutzbringend, förderlich, hilfreich, notlindernd, die Welt zum Guten hin verändernd, haben wir ja vorhin gesagt, Leben rettend. Da kann man sogar sagen, ja, manches ist da sogar sehr gut. Aber stellt euch vor, da bekommt einer für seine Arbeit in der Schule oder Diplomarbeit oder was auch immer, die Note ist sehr gut, großartig, ja besser wie gut, klar. Aber wenn einer in der Schule bei der Klassenarbeit, die mit sehr gut benotet wird, abgeschrieben hat, ist dann auch noch sehr gut. Nicht? Da wird es plötzlich dann subjektiv anders. Das Positive dem Negativen entgegenstellen, ist natürlich eine gute Angelegenheit. Das ist gar keine Frage. Oder gut ist ganz sicherlich auch, was unseren Wünschen entspricht. Jetzt haben wir das auf uns bezogen, was gut ist, was wir erstrebenswert halten, was wir für unsere Zukunft für richtig halten. Aber wissen wir denn das immer richtig? Das sagt die Bibel. Es ist dem Manni gut, dass er sein Joch in der Jugend trage. Jetzt sag doch mal das den jungen Leuten, ob die das glauben. Dass er sein Joch in der Jugend trage. Joch heißt eingespannt sein, heißt Entbehrungen auf sich nehmen, heißt Zähne zusammenbeißen, heißt eben manche Dinge durchmachen müssen. Und die Bibel sagt, es ist dem Menschen, ich sage es mal allgemein, dem Menschen gut. Denn Menschsein heißt in einem Lernprozess drinstehen. Bejahen wir das immer? Wir messen Dinge, Vorgänge, auch Menschen, wenn wir sie beurteilen, beurteilen, nicht ver. Wir messen Dinge, Menschen, Vorgänge, Sachverhalte nach dem, was wir für richtig halten. Und das ist die Problematik, wenn wir immer mit gut oder schlecht oder weniger gut oder gar böse daherkommen. Die letzte Beurteilung unserer gesamten Weltproblematik, das ist jetzt global gesehen, die letzte Beurteilung krankt an dem, dass wir in der Welt, die Menschheit, die gesamte Menschheit, dass wir uns verhalten wie Handwerker, die Aufgabe haben, ein Haus zu bauen. Und das wissen wir ja, das habt ihr ja hier ein Stück weit auch kennengelernt, ihr habt zwar nicht das ganze Haus bauen müssen, aber doch einiges drumherum, dass verschiedene Handwerker oder Gewerke nötig waren, die einen legen die Böden, die anderen weißeln und so weiter. Also es gibt verschiedene Handwerker, Gewerke, bis ein Haus fertig ist. Und jeder Handwerker und jedes Gewerke kommt daher mit seinem Privatmaß. Also, so gesagt, jeder hat seinen Privatmeterstab. Und der Meterstab, der ist also nicht jetzt orientiert an dem Uhrmaß, das in Paris aufbewahrt wird, also am Uhrmeter, sondern jeder misst, wie es ihm gerade passt. Jeder hat sein Privatmaß. Was glaubt er, was das für ein Haus ihm gibt? Das hält nicht. Und diese Situation haben wir in unserer Welt. Das heißt, wir Menschen messen mit unserem Privatmaß. Darum klappt es hinten und vorne nicht. Und klappt es in so vielen Bereichen nicht. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir diese Art von Messen ja nicht unter uns hineinbringen. Das heißt, wir müssen bei unserem Messen immer orientiert sein am Urmaß, am Urmeter. Das ist Gott, sein Wort. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn die Situation in der gesamten Welt immer problematischer wird, weil das zusammenhängt mit dem Verlust des Urmaßes. Ihr Lieben, wir dürfen uns von dieser Grundsatzsicht nicht abbringen lassen. Die Bibel ist in ihrer Diagnose radikal, aber auch in ihrer Therapie radikal. Und beides gehört zusammen. Ergebnis. Ich bin immer noch bei der allerersten Frage, was ist gut, aber ich habe ja heute Abend Zeit. Gerade im menschlich-natürlichen Bereich zeigt sich, wie wenig fähig wir sind, recht zu beurteilen, was gut ist. Gerade im menschlich-natürlichen Bereich. Obwohl wir zu relativ gutem Handeln fähig sind. Ich sage zu relativ gutem Handeln. Es gibt ein Wort Jesu, ist eine hochinteressante Stelle, jetzt für unser Thema. Da sagt er, da steht Lukas 11, Vers 13, da sagt er, ihr könnt doch euren Kindern gute Gaben geben. Mache ich so einen trockenen Eindruck, oder wie? Also gut, wenn schon so was Gutes getan wird jetzt, dann gehe ich auch drauf ein. Vielen Dank. Das sagt also Jesus, ihr seid relativ zu gutem Tun fähig. Relativ. Ihr könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wenn euer Kind herkommt und möchte ein Brot, dann kriegt es nicht einen Stein. Das machen nicht einmal Rabeneltern. Also, sagt Jesus, ihr könnt relativ gut handeln. Und wisst ihr, wie ihr den Satz einleitet? Ihr, die ihr böse seid. Das ist doch ein Tiefschlag. Ihr, die ihr böse seid,
könnt euren Kindern gute Gaben geben.
Und jetzt kommt es, wie viel mehr wird der himmlische Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also auf dem Hintergrund des menschlichen Verhaltens, des relativ guten menschlichen Verhaltens, sagt Jesus, der himmlische Vater, der kann es 100-mal besser. Der weiß nun wirklich, wenn es um das Gute geht, worauf es ankommt. Also, gerade nochmal den Satz. Gerade im menschlich-natürlichen Bereich zeigt sich, wie wenig fähig wir sind, recht zu beurteilen, was gut ist. Ich bringe ein Beispiel. Da sitzt ein Bettler, das ist schon sehr schnäulich in Berlin passiert, und zwar auf dem Bahnhof. So, er hat irgendeine so eine Geschichte erzählt und ich war gerade am Sammeln. Ich gebe dem einen Euro und denke, ja, der braucht's. Ich habe jetzt was Gutes getan. Er ist ja in einer Notsituation. Ich tue ihm was Gutes, gebe ihm was. Ist es auch dann noch gut, wenn der um die Ecke geht und in die nächste Wirtschaft marschiert und das ganze Geld, das er da gesammelt hat, versauft? Warum? Weil es ein Alkoholiker ist. Ist ein Beispiel, das so gar nicht aus der Welt ist. Was ist gut? Zweite Frage jetzt, wer ist gut? Jesus erklärt Gott allein für gut. Das ist auch wieder so eine Radikalaussage. Gott allein ist gut. Deshalb ruft Jesus den jungen Mann in die ganze Hingabe, folge mir nach. Setz dein Vertrauen nun wirklich auf diesen einen. Und da war ja nun Jesus der, der Gott vertritt. Nicht als Sohn Gottes kam er ja in diese Welt. Gutes tun, nein, das Gute tun. Und das wird da gebündelt in den zwei Begriffen Gottesliebe und Nächstenliebe. Nicht wie die Gebote da aufgezählt werden. Und er sagt dann sehr, von sich überzeugt habe ich alles gehalten und so. Da sagt ja auch Jesus, deine Nächsten wie dich selbst. Und dann hat er gemerkt, als Jesus ihn gestellt hat mit seinem Reichtum, dass er nicht mal über das erste Gebot hinausgekommen ist, nämlich Gott lieben. Keine anderen Götter neben sich haben. Nicht einmal darüber ist er hinausgekommen. Ein Mensch von Natur aus kann das nicht. Und wenn wir uns 100-mal tarnen mit guten Werken und frisieren mit Gutes tun und so weiter und Bücher schreiben und Bücher lesen darüber, der Mensch von Natur, so wie wir von Haus aus sind, kann das nicht. Deshalb ruft Jesus in die Nachfolge und deshalb müssen wir unermüdlich, solange wir als Zeugen Jesu in dieser Welt sind, einfach zu Jesus hinrufen. Was macht Jesus? Er erklärt Gott allein für gut und er erklärt den Menschen für böse. Ihr Lieben, da dürfen wir nichts davon abstreiten und Abstriche machen. Geht nicht. Jesus erklärt den Menschen für böse. Und da hat er, jetzt sage ich es mal so für uns, hat er die ganze Bibel auf seiner Seite. Obwohl er uns bösen Menschen ein relatives Gutes tun zugesteht, die Bibel geht von dieser Diagnose nicht ab, steht da schon auf den ersten Blättern der Bibel. 1. Mose 6, Vers 5. Das ist das Urteil der Bibel durchweg, zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Dort ist sogar bereits eben die Zentrale, nämlich das menschliche Herz, angesprochen. Deshalb sind diese Thesen, diese humanistischen Thesen und Theorien eigentlich nichts anderes wie ein Vernebelungsmanöver, edler, was, ich denke an meine Schulzeit. Was hat es da für Studienkollegen und Kameraden gegeben, die sind mit der Parole durchs Land gereist, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Es waren ja die Idealisten natürlich, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, ja, gut Nacht. Und dann hat man nachts über die Stränge geschlagen nach Strich und Faden. Also, das war Internatsbetrieb. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Der Mensch ohne Jesus ist radikal, weiß ich. Der Mensch ohne Jesus schafft mit seiner natürlichen Existenz letztlich das Böse. Mit dem Ergebnis Tod. Soll ich den Satz nochmal sagen? Den habe ich da aufgeschrieben. Auf den kann man mich nachher festnageln. Der Mensch ohne Jesus schafft mit seiner natürlichen Existenz letztlich das Böse. Mit dem Ergebnis Tod. Unsere Weltsituation. Bei all dem vielen Gutes tun, auch die guten Werke, die jetzt durch die Flutkatastrophe da aufgelaufen sind, und das ist alles klar, das ist ja nicht schlecht, aber letztlich, bitte, wir sind jetzt an der Radikalstelle. Ich bringe das Beispiel von Hitler. Das habe ich ja noch ein Zipfel weit miterlebt, selber. Hitler hatte in seinem Programm viel Gutes. Hitler hat die Arbeitslosen weggebracht. Hitler hat die soziale Frage angegangen und Lösungen gefunden, die waren frappierend. Da hat man Häuser gebaut für junge Familien. Da konnten Familien gegründet werden und das waren Angebote, die waren bezahlbar. Hitler hat den Volkswagen eingeführt und hat den Volksempfänger. Das war ja alles im Programm. Da war viel Gutes drin und dran. Und doch war es böse. Im Hintergrund war es böse, denn sein Vernichtungsprogramm hat er in seinem Buch schon in den 20er Jahren niedergeschrieben gehabt. Ich mache jetzt ein bisschen in Prophezeien. Ich sage voraus, da muss man eigentlich gar nicht mehr so viel voraussagen, in dem stecken wir schon gewaltig drin. Der Antichrist wird sich und sein System mit viel Gutem etablieren. Das macht die Sache so gefährlich. Mit viel Gutem etablieren. Wisst ihr, da gibt es Vernebelungsmanöver dadurch. Und da kommt dann eben das, dass man mit Reaktion, wenn man dann anfängt, sagen wir mal, den Finger auf verkehrte Dinge zu legen, dass man dann Retourkutschen kriegen kann. Aber bitte, ist doch gut, da kann man doch nicht dagegen sein. Ja, kann man denn dagegen sein, wenn im Nahen Osten jetzt Friedensbemühungen eingefädelt werden und die endlich aufhören, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Da muss man doch sagen, natürlich, also es ist besser, sie kommen miteinander aus und man findet einen Weg. Und das aber das Ganze, warum? Weil das weithin durch Menschen fabriziert wird, ohne Gott. Auf beiden Seiten, auch in Israel. In Israel ist viel Gottlosigkeit. Weil das letztlich so eingefädelt wird, kann das nie dauerhaft sein. Der Antichrist wird sich und sein System mit viel Gutem etablieren. Eine giftige Quelle kann nie lebendiges Wasser liefern. So, das war jetzt unter der Fragestellung, wer ist gut? Ich habe dem Stefan Grupp heute Abend, er hat mich gefragt, wie lange ich heute Abend zu sprechen gedenke. Ich habe gesagt, nur so eine Stunde rum. Aber Max, wir haben ja um Viertel ja. Haben wir angefangen. Ja. Gut, also ich habe noch was. Jetzt kommt dritte Frage. Wie erkennen wir, was gut ist? Wie erkennen wir, was gut ist? Da kommt die Antwort, das muss uns gesagt werden. Und da kommt jetzt auch die Antwort, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Wisst ihr, wo das steht? Na komm, ihr seid doch alle Bibelkenner. Wo steht denn das? Da muss man im Alten Testament forschen. Micha 6, Vers 8, das ist so einer der versteckten Propheten. Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, nämlich Liebe üben, Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist sehr praktisch formuliert. Es muss uns gesagt werden, was gut ist. Das heißt, wir brauchen den verlorenen Maßstab wieder in unser Leben hinein. Nicht irgendwer sagt uns, was gut ist, sondern Gott selbst wird an dieser Stelle aktiv als Maßvermittler. Da sagt man, Gott offenbart sich. Gott hat sich geoffenbart. Gott tut sich kund. Gott will uns Menschen ja nicht einfach laufen lassen. Das ist ja sein ganzes Sinnen, sein Anliegen. Er will seine Menschheit da zurückholen. Das ist sein Grundplan, seine Grundkonzeption. Deshalb offenbart er sich, das heißt, tut er sich kund. Und wie macht er das? Indem er den maßlosen Menschen jetzt wieder sein Maß gibt. Tut er durch sein Wort. Das tut er durch Jesus, indem er Jesus gesandt hat. Gut ist, was vor Gott richtig ist. Und da werden wir einfach immer nur auf eine Stelle gewiesen. Wenn ich sage, die Bibel jetzt oder Gottes Wort. Der Micha hat ja gesagt, Gottes Wort halten. Aber das ist ja eigentlich nichts anderes als Jesus Christus. Auf diese Stelle werden wir gewiesen. Die Bibel ist nichts anderes als Jesus in Form des geschriebenen Wortes. Er sagt doch, sie ist die von mir zeugt. Und da meint er das Alte Testament. Und im neuen Jahr erst recht, nicht wahr, das Neue, das er von dem gekommenen Jesus berichtet und schreibt. Wir erkennen, was gut ist, durch den Glauben an Jesus Christus. Christus nimmt uns in sein Gutsein, oder ich sage es noch zugespitzter, Christus nimmt uns in das Gutsein Gottes mit hinein. Jetzt stellen wir eine Gleichung auf und die sieht so aus. Ich denke, das versteht ihr, wenn ich das jetzt so sage. Christus in uns, ein Spezialbegriff beim Paulus. Christus in uns gleich Gott in uns, gleich der Gute oder das Gute in uns. Es ist die Gleichung bis dahin, ich gehe noch weiter jetzt, bis dahin klar. Also Christus in uns, Gott in uns und dadurch, weil ja Gott der Gute ist, allein der und das Gute in uns. Und dieses der Gute und das Gute in uns heißt gleich der Heilige Geist in uns. Der Heilige Geist, der floriert auch nicht durch irgendwo in der Weltgeschichte rum, sondern der will in uns wohnen und dadurch eben Christus in uns und Gott in uns, darf ich so sagen, ansiedeln. Und der Heilige Geist in uns, die Gleichung ist immer noch nicht fertig, der Heilige Geist in uns gleich Liebe Gottes in uns. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Bis dahin immer Gleichung. Gleich. Und jetzt Liebe Gottes in uns. Gleich die Kraft zum Gutes tun in uns. Wie erkennen wir, was gut ist? Nur auf diesem Weg. Durch den Glauben an Jesus Christus. Und das kann ich natürlich jetzt nicht lang und breit hier erklären, was das heißt, Glauben an Jesus Christus. Das heißt, ich muss eine Lebensverbindung mit Jesus eingehen. Ich brauche den Kraftanschluss an Jesus selber. Und wo das ist und wo das läuft und wo das lebendig ist, da ist jetzt die Möglichkeit da, Galater 6, 9 und 10. Da schreibt der Apostel Paulus ganz deutlich, lasst uns das Gute tun. Nur durch die Lebensverbindung mit Jesus bekommen wir eine neue Brille und können dann klar sehen, das Gute erkennen durch Jesus, das Gute tun durch Jesus. Das war jetzt die dritte Frage. Wie erkennen wir, was gut ist? Und jetzt kommt die vierte. Wie handeln wir gut? Wer jetzt bis dahin mitgegangen ist und das bejahen konnte, kann die Antwort jetzt eigentlich nur so lauten. Gut handeln, jetzt gemessen am Urmaß Gott selber, kann letztlich nur ein Christ. Aber nicht der halt ein bisschen christlich ist, sondern der ein Christ ist. Das heißt, aus der Lebensverbindung mit Jesus raus ist es nur so möglich, Gutes zu tun. Und die Aufforderung, lasset uns Gutes tun, an jedermann, allermeister aber an des Glaubensgenossen, dieses Pauluswort. Oder was der Jakobus, dieser Praktiker, ja auch sehr deutlich und sehr plastisch sagt, im Jakobusbrief entdeckt man übrigens immer wieder so richtig knallharte Aussagen, konsequent und kantig, dass man sich die Zähne fast ausbeißen möchte. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Das ist ein Satz. Aber das wird der Gläubigen geschrieben. Ich kann doch das nicht allgemein in die Welt hinein sagen. Also wie handeln wir gut? Wir handeln gut, wenn wir ausgestattet sind zum Gutes tun. Oder jetzt sage ich es als Tatsache, wir handeln gut, weil wir ausgestattet sind zum Gutes tun. Gut ist doch nicht das, was einfach die Meinungsmacher sagen. Für wie viele gilt die Einheitsidee, die heute herumgeistert? Schon die Evangelische Allianz hat ja bereits auch schon praktisch die Weichen in die Richtung gestellt mit ihrer Einheitstour da. Und da war in Stuttgart was, wo man dann alle zusammenmixt. Jetzt habt ihr mal Schulden, müssen auch bald die Pleite anmelden. Man kann doch nicht einfach die Einheitsidee als gut hinstellen, selbst wenn sie vom Papst kommt. Das kann man doch nicht. An der Stelle müssen wir heute sehr wachsam sein. Wie handeln wir gut? Wir handeln gut, wenn wir ausgestattet sind zum Gutes tun. Und da haben wir ja vorhin die Gleichung gehabt. Ich war bis hin zum Heiligen Geist, bis hin zur Liebe Gottes in uns und das ist die Kraft zum Gutes tun. Wir handeln gut, wenn und weil wir beschenkt sind mit einem guten Gewissen. Wir müssen nicht Gutes tun für die Tsunami-Opfer, gute Werke vollbringen, um unser Böses oder Schlechtes oder Unsauberes oder was weiß ich was für ein Gewissen, wenn wir überhaupt nur eins haben, ich rede jetzt ganz allgemein, zu beschwichtigen und zu besenken. Müssen wir nicht. Sondern das gute Gewissen ist durch uns geschenkt, durch Jesus. Also, weil wir mit einem guten Gewissen beschenkt sind, können wir jetzt spenden, opfern, Dienst einbringen, Werke tun, um der Liebe Jesu willen. Das kriegt doch alles ein ganz anderes Vorzeichen. Interessant ist da übrigens, gerade ich habe schon mehrfach diese Flutkatastrophe erwähnt, dass das Spendenaufkommen in der christlichen, westlichen Welt, also die christliche Länder hat es noch nie gegeben, aber immerhin hat dort das Christentum eine gewisse Prägung ja hervorgebracht, dass die westliche Welt mit ihrem Spendenaufkommen immens höher liegt als das Spendenaufkommen der islamischen Länder. Der Islam, ich sage mal so, kennt die Nächstenliebe nur am Rand. Gutes tun soll man da auch und opfern. Dann müssen wir die Sasse auch fragen. Das ist auch ein bisschen da. Aber interessant ist dieses, ich habe eine Zahl, habe ich aus Idea Spectrum. Die christlichen Länder haben 1.530 Millionen, wie muss man das anders sagen, 1.530, eine Billion oder was? Oder Milliarde. Ja, im Rechnen war nicht so gut, aber. Also 1.530 Millionen. Und die islamischen Länder haben 123 Millionen gespendet für ihre eigenen Leute. Also das sagt schon was aus. Ich habe noch eine Antwort, wie handeln wir gut? Jetzt kommt es ganz zugespitzt. Wir handeln gut, wenn wir in den zuvor bereiteten Werken wandelt. Das klingt jetzt fürchterlich abgehoben. Ich sage es gleich. Das ist Epheser 2, Vers 10. Wenn wir in den zuvor bereiteten Werken wandeln, was ist denn das? Handeln wir gut? Also da geht es um Werke, da geht es um Tun, da geht es um Einsatz, um Dienst, um Opfer, ganz klar. Aber da sagt der Paulus im Epheserbrief, das ist ein Spitzenbrief in seinen Aussagen, da sagt er, die Werke, die guten Werke, die du tust, sind eigentlich gar nicht deine eigenen. Das sind zuvor bereitete Werke. Das ist eine Formulierung, die den Menschen in seinem Gutes tun, jetzt was ihn selber betrifft, am radikalsten ausschaltet. Wenn Paulus hier von zuvor bereiteten Werken spricht, am radikalsten ausschaltet, ihn, den Menschen, aber zugleich in seiner Hingabe an Christus am radikalsten fordert. Die zuvor bereiteten Werke, die kann man nicht mit links machen. Sondern da kann ich nur aus der echten, engen Verbindung mit Christus heraushandeln. Und dann weiß ich, das, was ich jetzt tun darf, an Gutem, indem ich mich einbringe und einsetze, kann ich nur tun, weil es der Herr Jesus eröffnet hat, ermöglicht hat, weil er mir die Kraft dazu gegeben hat oder was auch immer. Wisst ihr, da ist etwas ganz Entscheidendes ausgeschaltet. Nämlich, dass ich an keiner Stelle keinen Millimeter und kein Milligramm einen Verdienstgedanken damit einbringen kann. Das kann ich dann nimmer. Ist es klar, was ich an der Stelle meine? Das kann ich nimmer. Wenn meine guten Werke zuvor bereitet sind und praktisch die Gott schon eingerichtet hat. Eine Formulierung, die Paulus dort so bringt. Das gute Werk ist dann das von Gott vorbereitete Werk. Und das kann ja nur der Glaubende verwirklichen. Das ist dann der Glaube, der sich als Gottes- und Nächstenliebe verwirklicht. Da wird etwas gebündelt. Gottesliebe und Nächstenliebe. Das ist der Glaube, der das Böse mit Gutem beantworten kann. Machen wir das einmal. Wenn es hart auf hart geht. Der grüßt mich nicht. Was ist denn da los? Dann sage ich, grüß doch du ihn. Das ist dann der Glaube, der das Gute tut und damit den Willen Gottes tut. Während unserer Münchner Zeit haben wir das einmal so erlebt. Das Beispiel möchte ich hier schon anführen. Da haben wir lange Zeit nicht gewusst. Später hat sich dann herausgestellt, wer das war. Einzelne werden das auch wissen. Da hat jemand in die Zeitschriftenfächer immer so Wochenkarten oder was es war, Straßenbahnfahrscheine reingelegt. Und zwar in solche Zeitschriftenfächer, von denen der Geber gedacht hat, die können es brauchen. Also gute Werke, die können es brauchen. Einfach so anonym Straßenbahnfahrscheine verteilt an solche Leute, die einfach nicht so gewaltig bei Kasse waren. Aber jetzt ohne sich groß rauszustellen oder so, dass er dann im nächsten Gemeindebrief erschienen ist und dann stand drin, der was weiß ich sowieso hat. Gar nicht. Wir haben es lange Zeit überhaupt nicht gewusst, wer das macht. Wisst ihr, solches Gutes tun ist dann das Bessere. Das ist dann das Wahre, das Echte, das Gottgemäße. Wie sehr, ich komme jetzt dann zum Schluss, wie sehr nur der Glaubende das Gute tun kann, kommt in einem Wort von Pfarrer Thurneisen zum Ausdruck. Thurneisen, ein Schweizer Pfarrer war das, der Freund von Karl Barth, der bekannte Theologe. Thurneisen hat Folgendes gesagt. Jetzt, achte mal, das ist wieder so ein Radikalwort. Die Gottlosigkeit des Menschen im Guten ist nicht weniger real als die Gottlosigkeit des Menschen im Bösen. Der bringt es auf den Punkt. Und wie sehr das Böse auch das Gute vergiften kann, das lese ich jetzt in einem Satz. Da hat einer eine Auslegung geschrieben über die Geschichte vom reichen Jüngling, das war die Einleitung. Da heißt es, in all unserem Gutes tun, im Arbeiten, ja im Darben und Opfern können, können wir immer noch, Gedankenstrich, uns selber suchen. Und ist es dann noch gut? Merkt ihr, was das für eine Radikalkur ist? Und merkt ihr, wie wir hier tatsächlich mit einer Entschiedenheit und Konsequenz einfach auf das hingewiesen, ich möchte sagen, hingeworfen werden auf Jesus. Und das lasse ich jetzt einmünden in den Satz, im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Und wenn das da ist, das reicht. Es lasst uns beten. Herr Jesus, wir merken gerade durch dein Wort, dass es ohne dich nicht läuft. In unserem Leben nicht, mit unserem Gutes tun nicht. Und dass bei allem vermeintlichen Gutsein und Gutes tun ja eigentlich nur ein Scherbenhaufen übrig bleibt, wenn wir bei uns stehen bleiben. Hab Dank, dass wir unser ganzes Leben an dir festbinden dürfen und dass wir mit Entschlossenheit und Entschiedenheit den Weg gehen dürfen, den du führst, den du für gut und richtig für uns hältst, im Kleinen wie im Großen, und dir zutrauen dürfen, dass du die Oberleitung hast und behältst und dass wir unser ganzes Leben im Persönlichen bis hinein in die kleinsten Dinge und Fragen dir übergeben dürfen und dass wir als Gemeinde auch hier in all den vielfältigen Fragen und Anliegen dir die Leitung überlassen dürfen, übergeben dürfen und dich immer wieder fragen dürfen, was ist bei dir, vor dir gut und richtig. Hab Dank, dass letztlich in allem deine Liebe bestimmt. Deine Liebe zu uns und schenk's uns allen auch unsere Liebe zu dir. Hab Dank, Herr, dass wir in dieser Zweierbeziehung zu dir und deiner Beziehung zu uns mit dir unseren Weg gehen. Amen.